Damit die nächste Vacation von deinen Mitarbeitern nicht zur unliebsamen Überraschung wird, braucht es eben mehr als einen Laptop und einen Internetzugang. Im heutigen Podcast geht es darum, wie du zukünftig die Vacation von deinen Mitarbeitern kannst recht sicher gestalten. Falls dich das Thema also interessiert, unbedingt dranbleiben. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast unterstützt dich mit Leichtigkeit, die Menschen für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Und falls du dein Ticket für ein Employer Branding Content Day noch nicht besorgt oder reserviert hast, heute die letzte Chance, bis um 12 Uhr in der Nacht, noch für 980 statt 1550 Franken, einfach auf www.jobster.ca/content-day und dort dein Ticket reservieren. Und damit steigen wir jetzt natürlich gerade ein in den ersten Teil von dieser Doppelfolge mit dem Daniel Dietrich zum Thema Rechtssicherheit bei Vacation. Und ich wünsche dir ganz gute Erkenntnisse beim Zuhören oder Zuschauen. Mein heutiger Gast hat im Bereich Employer Branding promoviert. Heute ist er Dozent an der HSG im Bereich Management und Marketing. 2022 hat er das Startup Vamos gegründet, das sich mit dem Thema Rechtssicherheit bei Vacation beschäftigt. Und genau über das Thema möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Daniel Dietrich.
Vielen Dank, Raphael. Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf, heute mit dir über das Thema Vacation im Kern zu sprechen, aber auch, wie wir aus dieser Grundidee vor knapp 3 Jahren das Unternehmen Vamos aufgebaut haben und wie sich auch der Markt bis dato verändert hat.
Ja, Daniel, nimm uns doch mal mit, bevor dass wir auch dann wirklich dann ins Thema Vacation, Rechtssicherheit bei Vacation einsteigen und ihre Startup-Story. Wer bist du und was machst du konkret?
Genau, also wie du schon schön gesagt hast, ich bin vor 10 Jahren in die Schweiz gekommen zur Promotion an die HSG. Habe dort im Bereich Marketing bei Professor Mohr und Professor Tomczak promoviert und hatte eigentlich das Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, war, es hieß umkämpfte Marken. Was passiert mit einer Marke, wenn sie von nicht intendierten Konsumenten oder auch anderen Stakeholdern konsumiert wird? Und es ging viel um Markenkonflikte und so weiter, aber am Ende der Promotion, nach knapp 3, 3,5 Jahren, kam eben auch das Thema mehr und mehr auf, was passiert, wenn verschiedene Arten von Mitarbeitenden, neue Mitarbeitenden mit der Marke interagieren und diese mitprägen. Und das war eigentlich dann der Übergang zum Thema Employer Branding, wo ich mir dann angeschaut habe, was passiert denn auch mit Marken, die von unterschiedlichen Mitarbeitenden ins Positive oder auch ins Negative verzerrt werden. Und das war dann der Sprungbrett am Ende von meiner Promotion, als die ganze Covid-Pandemie ins Lampenlicht gerückt ist, dass wir uns angeschaut haben, wie können durch neue Arten der Flexibilität und neue Arten der Mitarbeiter-Benefits die richtigen Arbeitnehmenden auch an eine Marke oder auch an ein Unternehmen gebunden werden, aber auch angezogen. Genau, das war eigentlich das Sprungbrett dann, das ich genutzt habe, inhaltlicher Natur, um mich erweitert dann auch mit dem Thema Vacation auseinanderzusetzen.
Du hast selber gesagt, vor 10 Jahren bist du in die Schweiz gekommen. Wie ist das gekommen, dass du überhaupt da gesagt hast, hey, ja, du willst in der Schweiz promovieren oder an der HSG promovieren? Und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Mhm.
Ja, ich war davor im Auslandssemester in Kanada, in Vancouver. Und meine Mutter war Gott froh, dass ich dann wieder zurückkam und hatte tatsächlich schon eine Promotionsstelle in München damals. Aber es gab Veränderungen am Lehrstuhl und ich hatte einen engen Kollegen damals, der mit mir in einem ganz anderen Bereich auch unternehmerisch tätig werden möchte. Und wir haben festgestellt, gemeinsam ein Startup voranzutreiben, ist vor allem darauf besucht, dass man sich auch viel den Austausch zusammen pflegt und ja, vorantreibt. Und er hatte damals in St. Gallen angefangen zu promovieren. Und dadurch, dass es an dem Lehrstuhl in München gerade zu personellen Veränderungen kam, mein Thema damals nicht mehr gesichert war, was ich ursprünglich promovieren wollte, habe ich mich dann umgeschaut und hatte dann die Möglichkeit, tatsächlich in St. Gallen auf Fuß zu fassen. Und dort gemeinsam mit Professor Ernst Mohr das Thema umkämpfte Marken erarbeitet und habe mich dann darauf eingelassen. Ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur oder TUM-BWLer, heißt es in München vom Hintergrund her. Habe dann so ein bisschen meine technische Vorlieben hinten angestellt und mich in St. Gallen mehr aufs Thema Marketing fokussiert. Fun Fact, wir haben beim ganzen Studium war Marketing tatsächlich mein schlechtestes Fach und vielleicht muss man sich seinen Feinden stellen. Und ich habe dann tatsächlich im Bereich Marketing und dann erweitert auch Employer Branding die Promotion sehr erfolgreich abgeschlossen.
Sehr, sehr schöner Fun Fact, sehr schöne Story. Aber du hast gesagt, du hast promoviert und daraus ist quasi nachher ein Start-up entstanden. Vielleicht nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr am Schluss Wamos gegründet habt?
Genau, also ich war dann am Ende von der Promotionszeit, war ich noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl involviert, habe noch ein, zwei Projekte mit Professor Mohr abgeschlossen. Er war kurz vom Ruhestand damals. Und dann kam die Pandemie. Und die Pandemie hat uns sehr, sehr stark und intensiv natürlich getroffen. Und ich hatte noch die Anforderung, eine Woche Urlaub zu nehmen. Die ich noch aufbrauchen musste, was, wegen gewisser wahrscheinlich HR-Regularien und es gab wenige Möglichkeiten, wo ich hinreisen konnte. Und eine der wenigen Länder, die man damals ohne endlose Vorgaben Covid-bedingt bereisen konnte, war Mexiko. Und ich bin für eine Woche nach Mexiko und wie das Schicksal so wollte, hat mich dort Covid erwischt. Die Ausreise- und Einreisebedingungen haben sich stark verändert und ich bin letztendlich dann für fast 3 Monate, 3,5 Monate in Mexiko festgesessen. Habe aber vor Ort meine Arbeit gemacht und alle waren unglaublich happy. Ich war dann auch wieder gesund, aber es war einfach nicht möglich, zurückzureisen und habe für 3 Monate dort eigentlich die Vacation im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Und hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass das eine Arbeitsform ist, die nicht nur ich möchte, sondern vielleicht auch viele andere Mitarbeitenden. Das vor allem darauf beruht, wenn man Inhalte geteilt hat über soziale Medien oder so, gab es immer sehr, sehr viele positives Feedback. Aber auch die Frage, wie machst du das? Wie ist das überhaupt möglich? Wie ist das rechtlich möglich? Muss man nicht das und jenes noch beachten? Mein Arbeitgeber erlaubt das nicht, weil. Und so weiter. Also es sind sehr viele Fragen aufgekommen. Gleichzeitig habe ich aber auch ein sehr großes Need verspürt, dass andere diesen Lifestyle, der vielleicht gerade auch während der Pandemie so ein bisschen als Escape gewirkt hat, sich auch gewünscht hätten. Und das war der Ursprung der Idee für Vamos. Ich habe dem Ganzen aus einer Employer Branding Perspektive entgegengesehen. Also wie zufrieden, wie produktiv, wie happy ich selber war, und wollte als Ziel das anderen auch ermöglichen, habe aber gleichzeitig auch gemerkt, relativ schnell nach meiner Rückkehr, dass der Hauptgrund, warum es nicht möglich ist, weniger in dem Nichtwollen von Unternehmen, sondern mehr in der Ungewissheit über die rechtliche Natur liegt. Und das war dann der zweite, wesentliche Meilenstein in der Gründungsgeschichte von Vamos. Weil ich dann an der HSG mich mit der Professor Isabel Wildhaber zusammengeschlossen habe, die damals eine der führenden oder nach wie vor eine der führenden Professorinnen bezüglich arbeitsrechtlicher Themen ist und damals das Grundlagenwerk für Homeoffice und die rechtlichen Zusammenhänge, Anforderungen an Unternehmen geschrieben hat. Und ich habe sie gefragt, wie sieht's denn aus mit Homeoffice im Ausland? Und sie hat gesagt, ja. Es ist sehr, sehr spannend. Das hat sie am Rande schon tangiert. Das ist nicht so leicht möglich. Es hat sehr viele verschiedene Problemfelder, Rechtsbereiche, die tangiert werden. Und deswegen bekommen das Unternehmen nicht derart leicht unter einen Hut. Aber sie war offen und bereit, sich mal mit ersten Use Cases auseinanderzusetzen Und das Tolle ist, mit Professor Wildhaber zusammenzuarbeiten, sie hat nicht die typische Einstellung eines Juristen, der direkt oder die direkt Scheuklappen aufzieht und sagt, don't do it, sondern sie ist sehr lösungsorientiert. Sie versucht auch rechtlich Lösungen zu finden, wo andere eher Probleme sehen. Das ist ja häufig, wenn man mit Juristen spricht, dass sehr viel Vorsicht gewahrt wird. Aber ich glaube, dieses Zusammenspiel aus Employer Branding und juristischem Background-Wissen war wichtig, um eine Lösung zu schmieden, die dann auch am Markt bei ersten Unternehmen, mit denen wir in Austausch kamen, an zwei Stellhebeln wirklich für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.
Coole Story. Ich glaube, wieder mal perfektes Beispiel, aber wie so das Leben spielt und wodurch das einem genau solche Situationen auch führen. Das angesprochen, Workation, mittlerweile in ziemlich aller Munde, fast, also wenn man so an die junge Generation denkt, jeder oder jede fordert es fast schon ein bisschen. Was ist das konkret, Workation? Und was verstehen vielleicht auch viele falsch unter dem Begriff Workation?
Ja, gute Frage. Vacation, vom Begriff her sind es ja zwei Bestandteile. Work und Vacation. Dadurch hat sich dieses neue Wort synthetisch gebildet, der Workation, das in aller Munde ist und das auch in den Medien am meisten benutzt wird. Spricht man jetzt jedoch mit Juristen, auch mit unserer Mitgründerin, dann hört man das Wort jedoch sehr selten und oder sogar nie, weil es sehr gefährlich ist, arbeitsrechtlich Arbeit und Urlaub in einen Pott zu packen. Das heißt, eigentlich rechtlich gesehen sollte es immer getrennt werden. Verschiedene Hintergründe, das Anforderungsprofil an einen Urlaub ist andere rechtlicher Natur als einen Arbeitstag. Jetzt ist es so, das Wort wird häufig mit Remote Work Abroad oder offizielle Begriff Telearbeit umschrieben, aber letztendlich meinen wir das Gleiche. Es geht darum, dass ein Mitarbeiter, der in der Schweiz angestellt ist, der hier auch seinen Arbeitsvertrag hat, für eine begrenzte Zeit aus dem Ausland arbeitet, aus privatem Interesse und dann auch wieder zurückkommt. Das sind eigentlich die notwendigen Anforderungen, damit es sich um eine Vacation handelt. Also Arbeitsvertrag in der Schweiz, temporärer Aufenthalt und schon in dem Moment, wo die Person die Schweiz verlässt, auch das Wissen und den Wunsch, wieder zurückzukehren, ist ganz wichtige Voraussetzung. Und das Letzte, es muss aus eigenem privaten Interesse begründet sein. Alles andere wäre sonst ein Business Trip, wenn das Unternehmen die Person auffordert, ins Ausland zu gehen, aus geschäftlichen Gründen etc., sind wir rechtlich auch in einer ganz anderen Sparte unterwegs. Also das sind so die Voraussetzungen. Ich denke, was falsch verstanden wird, es wird schon noch häufig mit Business Trips vermischt. Manche verwechseln es auch mit dem Prozess des Grenzgänger-Daseins. Also ein Grenzgänger ist jemand, der wohnt in einem Land und arbeitet im anderen Land. Ist auch rechtlich keine Vacation. Und es sollte auch nicht verwechselt werden mit dem Begriff des permanenten Remote Works. Also einer Relocation zum Beispiel. Das ist es eine andere, es gibt andere Anbieter, andere Lösungen dafür. Da geht es dann darum, wenn ich ein Mitarbeiter zum Beispiel in Spanien anstellen möchte, der dauerhaft vor Ort wohnt, seinen Wohnsitz hat, seine Steuern abführt, vor Ort auch Sozialversicherung, Beiträge vollumfänglich abführt. Das ist dann eine andere Lösung und keine Vacation mehr.
Wenn wir uns jetzt mal die Schweizer Unternehmenslandschaft anschauen, wie viele von den Unternehmen fördern Workation aktuell aktiv? Oder anders gefragt, was ist so die Tendenz? Wird es im Moment eher gefördert oder eher auch mit runtergebunden?
Ich würde sagen, jetzt ganz aktuell, wenn wir den Markt anschauen, haben wir so eine Aufteilung ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das erste Drittel an Unternehmen, und da kann ich auch tatsächlich keine konkrete Aussage treffen, welche Industrie, welche Größe, ja, welcher Grad an Internationalität, das ist wirklich durch die Bank, durch dieses Drittel. Aber das erste Drittel hat noch die Tendenz, es gänzlich zu verbieten. Es ist einfach passt nicht zu unserer Arbeitsweise, zu unserer Kultur, häufig auch eher konservativere Führungsriegen, häufig auch ältere Führungskräfte, die nicht wissen, wie mit dieser neuen Arbeitsform umzugehen oder auch Sorge haben, dass einfach nicht funktioniert. So ein erstes Drittel. Zweites Drittel an Unternehmen, die ich am Markt sehe, die haben einen Ansatz, der geht so in Richtung Don't ask, don't tell. Macht einfach mal, aber erzählt es keinem. Dieses Drittel nutzt Vacation auch nicht als großen Mitarbeiter-Benefit, um Mitarbeitende anzuziehen. Also sie schreiben es sich nicht groß auf die Stirn und kommunizieren es am Arbeitsmarkt, sondern sie nutzen es intern, es läuft unter der Hand. Häufig weiß HR noch nicht mal Bescheid. Der Vorgesetzte sagt einfach, ja, ja, geh mal 2 Wochen und komm wieder zurück. Im Zweifel ist es Urlaub. Diese Unternehmen können es A zum Employer Branding nicht besonders intensiv nutzen. Auf der anderen Seite haben sie auch immer die Gefahr der Compliance-Risiken. Und wir merken, sobald dann zum ersten Mal was passiert, oder wenn sie von anderen Fällen hören, dann werden sie sehr gehörig. Und dann ist die Frage, in welche Richtung entwickle ich mich? Gehe ich eher den Weg, ich verbiete es? Oder schlage ich den Weg ein zum letzten Drittel? Und das letzte Drittel sind Unternehmen, die den Benefit sehen, den Benefit sehr offen gegenüberstehen und versuchen, ihn als Mitarbeiter-Benefit einzuführen, für ihre Mitarbeitenden anzubieten und es wirklich auch compliant umzusetzen. Jetzt ist es im letzten Drittel so, es gibt Unternehmen, denen ist direkt bewusst, dass die Komplexität dieser rechtlichen Situation sehr hoch ist und sie schauen vielleicht nach externen Anbietern, Anwälten oder auch Softwarelösungen wie unseren. Oder es gibt Unternehmen, die versuchen, es intern abzubilden, über eine restriktive Policy und dann über die HR Operations. Und je nachdem, wie viel Anfragen sie natürlich auch haben, macht es zu gewissem Grad Sinn, es auszulagern oder es intern abzuklären.
Wenn wir uns jetzt das letzte Drittel konkret anschauen, die Unternehmen, die das proaktiv fördern, was ist die Motivation oder auch das Ziel von diesen Unternehmen, ja, die Förderung von Vacation?
Also ich glaube, das wesentliche Ziel ist, Mitarbeiter zu binden und zu halten. Das ist im Kern, würde ich sagen, das primäre Ziel, Vacation einzuführen, weil eines der großen Insights, die wir gewonnen haben über die letzten 3 Jahre ist, bei den meisten Vacations geht es nicht um diese 3 Monate Mexiko, die ich erlebt habe. Das sind sehr wenige Anfragen. Von allen Anfragen macht das vielleicht maximal 20% aus. 80% der Anfragen sind kürzere Vacation mit familienbezogenem Hintergrund, eben auch näheren EU-Ausland und Umland. Das heißt, ich möchte als Mitarbeiter 2 Wochen bei meiner Großmutter arbeiten in Portugal oder in Serbien. Ich kann perfekt vom Küchentisch aus oder vom Homeoffice auf in der Schweiz arbeiten. Warum kann ich nicht vom Küchentisch aus in Serbien arbeiten? Das erzeugt sehr viel Diskrepanz, Unverständnis bei Mitarbeitenden und Mitarbeitenden mit gewissen Profilen, gerade in Industrien oder Märkten, die auch stark umkämpft sind, wie zum Beispiel in der IT, suchen sich demnach auch andere Arbeitgeber aus und wissen, wie viel Flexibilität sie aktuell haben und sich andere Jobs suchen können. Und hier ist es schon so, Mitarbeiter zu halten, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe, und natürlich auch Mitarbeiter anzuziehen, einen Unterschied zu machen am Markt, sich offen zu zeigen für diese neuen flexiblen Themen auch gegenüber der Generation Z. Wir merken, dass von Hochschulabsolventen gefühlt 7 von 10 fragen aktiv in Interviews an, welche Arten von Flexibilität hat, wie viel Homeoffice, wie viel Vacation kann ich durchführen. Und auch hier offen zu sein und Talente anzuziehen, ist definitiv ein wichtiger Grund. Ich denke, bei größeren Firmen gehört es schon fast in gewisser Weise zu einem Hygienefaktor mit dazu. Bei kleineren Firmen ist es auch ein Abgrenzungsthema, um sich von anderen Wettbewerbern abzugrenzen, vielleicht auch von Wettbewerbern, die deutlich andere Gehälter zahlen können, dass ich zusätzliche Flexibilität anbiete.
Du hast es vorher angesprochen, bei der ersten Gruppe, wo das unterbindet, wo es nicht erlaubt ist, kannst du keine branchenspezifische Aussage treffen. Das sind mehr so Management-Faktoren. Gibt es im Umkehrschluss bei den Unternehmen, die das proaktiv fördern, irgendeine branchenspezifische Unterschiede? Oder kannst du sagen, IT ist jetzt eine Branche, die gefallen ist. Gibt es andere Branchen, wo das proaktiv gefördert wird, mehr als vielleicht andere Orte?
Ja, also wir spüren sehr stark im IT. Ich glaube, da ist es auch vor allem das Thema War of Talent, was mit reinspielt. Wir spüren es auch enorm stark im Finance, Banking, Insurance. Sehr, sehr viele Kunden und Partner. Ich glaube, da ist es primär das Compliance-Thema. Die möchten es ermöglichen, aber es muss halt wirklich absolut nied- und nagelfest sein. Wenig Banken sind im mittleren Drittel drin, in diesem Don't Ask, Don't Tell. Sondern wenn sie es einführen, gehen sie alle die volle Compliance-Schiene. Und sonst sehen wir noch viele Firmen auch im Bereich Consulting, im Bereich Marketing, im Bereich Digital Services, die einen deutlich erhöhten Need haben. Gleichzeitig aber auch für uns interessant zu sehen, dass es darüber hinaus auch Firmen gibt, denen man es im ersten Moment vielleicht gar nicht zuschreiben würde oder im ersten Moment auch gar nicht vom Profil der Firma denken würde, das wäre ein Benefit, der zu dieser Company passt, wo du vielleicht eher von Blue-Collar-Workern ausgehst als von White-Collar. Und hier spüren wir auch einen starken Trend in Richtung so einem 360-Grad-Benefit-Programm, dass es darum geht, nur weil ein Teil der Belegschaft einen Benefit nutzen kann und der andere nicht, sollte nicht dieser erste Teil den Benefit nicht bekommen, sondern die Idee ist eher, was kann ich dann dem zweiten Teil auch für einen zusätzlichen Benefit an Flexibilität anbieten? Vielleicht ist es bei einem Blue-Collar-Worker wichtiger, Teilzeitmodelle einzuführen oder andere Formen der Flexibilität, wohingegen der White-Collar-Anteil den Vacation-Benefit nutzen kann. Also das ist, glaube ich, für mich so ein anderer Insight gewesen, und das aus Industrien, mit denen man im ersten Moment nicht rechnet, zum Beispiel auch Baugewerbe. Da haben wir einige Kunden mit dabei, wo ich definitiv nicht, oder Retail, wo ich im ersten Moment nicht gedacht hätte, dass sie jetzt auch offen für Vacations sind.
Du hast schon angesprochen, zwei Gründe, warum eben Mitarbeitende die Vacation nachfordern oder fordern oder suchen. Der eine Faktor, eben so ein bisschen, kann man vielleicht zusammen passen mit Fun oder eben arbeiten aus dem Ausland und gleichzeitig wirklich Ferien machen, wie es bei dir in Mexiko der Fall war. Der zweite ist ein bisschen der familiäre Aspekt. Gibt es noch andere Gründe, dass Mitarbeitende die Vacation möchten können machen?
Es gibt ja dieses Exploration-Thema, also wirklich was, eine neue Kultur, eine neue Sprache, einen neuen Sport zu erkunden und das an einem anderen Ort. Ich möchte surfen lernen. So einen Fall hatte ich vor 2 Wochen. Die Person hat einen Monat Vacation von Nordafrika aus angefragt. Also das ist so das eine Thema. Dann das familienbezogene Thema. Flexibilität, was Ferien angeht, kommt auch viel rein, dass ich sage, ich will mir nicht den Hauptreisestress gönnen. Ich arbeite lieber noch eine Woche vorher von der Feriendestination aus und habe dann 2 Wochen Ferien, also dass man hier auch ein bisschen Flexibilität in die Ferienplanung mit reinbringt. Und dann ein wichtiger Punkt noch, und da versuchen wir auch immer in der Kommunikation sehr vorsichtig zu sein, es kommen doch mehr als gedacht Vacations rein, die auch auf einem Urgent Private Matter, wie wir sie klassifizieren, am Aufbauen, die vielleicht nicht diesen Gedanken Happiness, Family oder Joy inkludieren, sondern wo es wirklich um ernstzunehmende Themen gibt, wie Krankheiten, wichtige Arzttermine, Beerdigungen, irgendwelche Gerichtsthemen, wo Mitarbeiter einfach die Notwendigkeit haben, ins Ausland zu reisen, aber nicht wirklich Urlaub dafür nehmen möchten und eigentlich ihre Arbeit auch rund um problemlos weiter verrichten können, aber gleichzeitig es eben als Vacation deklarieren, wenn sie einen privaten Hintergrund dafür haben.
Wenn man jetzt so das Gesamtbild schaut von allen Unternehmen oder allen Mitarbeitenden, was gibt es so für typische Mythen oder auch Missverständnisse, wenn es um das Thema Arbeiten aus dem Ausland geht?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, wäre das jetzt eher aus der Mitarbeitendenperspektive oder aus der HR-Perspektive?
Starten wir mal mit den Mitarbeitenden.
Okay. Bei den Mitarbeitenden, ich glaube, Mitarbeitende an sich haben meist noch zu wenig rechtlichen Hintergrund, um zu verstehen, was kann überhaupt bei einer Vacation schiefgehen. Was kann es für Themen geben, die hier aufpoppen, und vor allem auch nicht, dass es auch Themen gibt, die sie persönlich stark tangieren, wo sie ins Risiko treten, jedenfalls in die Haftung. Also wo es eben nicht nur rein dem Arbeitgeber schaden könnte, sondern auch dem Arbeitnehmenden selbst. Ich glaube, das ist eines der großen Themen, wo es meistens viel Erklärungsaufwand benötigt. Wenn man aber es klar kommuniziert und Mitarbeitenden vermittelt, was die Hintergründe sind, dann verstehen sie auch, warum es Sinn macht, eine Risikoeinschätzung und eine Compliance-Prüfung durchzuführen und das die richtigen Dokumente, Sozialversicherungsformulare auch vorzubereiten. Das zweite Mythos ist, was ich stark sehe, ist, dass bei einer Vacation, weil die Führungskräfte vermuten, die Produktivität zurückgeht, sondern ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Die meisten Mitarbeiter sind faktisch produktiver. Ich vermute auch, weil sie zeigen möchten, dass es gut funktioniert, dass es gut ankommt. Viele bereiten sich sehr akribisch und sorgfältig vor, starten auch ihre Vacation erst mit einem Wochenende, indem sie das Setup vor Ort verstehen, sehen, ist das Internet vorhanden, Arbeitsplatz etc. Und dann starten sie los, arbeiten meistens auch schon ein bisschen früher, würde ich sagen, am Tag als normal im Homeoffice, starten früher, dass sie mehr vom Nachmittag und Abend haben. Aber das Feedback wirklich durch die Bank, cross-industry, cross-companies, ist immer, dass die Führungskräfte sehr begrüßen und die Mitarbeiter sich sehr wohlgeschätzt fühlen. Ich glaube, ich kann mich dieses Jahr an kein einziges Gespräch mit einer Führungskraft erinnern, der eine Beschwerde hatte, dass die Person unproduktiv war. Was einmal vorkam, war, dass die Person nicht direkt erreichbar war. Aber das hatte sich dann, das war ein Missverständnis, weil es eigentlich ein Urlaubstag und kein Vacation-Tag war. Dass man da einfach transparent kommuniziert, wann ist man wie erreichbar, ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, Produktivität, das, wo man sich am wenigsten Sorgen machen sollte bei Vacation, ist, es gibt vermutlich diese Drittbrettfahrer, wird es überall geben, wo jemand diesen Benefit sucht auszunutzen und weniger tut. Wir kriegen sie nicht mit, also bei uns bisher sind sie noch nicht direkt angekommen, und ich glaube, es ist auch immer so ein Geben und Nehmen. Wenn du so einen Benefit zum ersten Mal bekommst, willst du auch zeigen, dass es wirklich gut funktioniert, damit er dir nicht wieder entzogen wird. Wir starten häufig mit Pilotprojekten, 6 oder 12 Monate mit einem Unternehmen, und schauen wirklich, wie kommen dieser Benefit an, wie viele Cases kommen rein, welche Risikostruktur haben diese, wie reagieren die Führungskräfte darauf. Und dann am Ende dieser initialen Pilotphase wird gemeinsam mit der Unternehmensleitung, dem HR-Direktion, meist entschieden, ob man jetzt weitermacht und in welcher Form man weitermacht. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass Unternehmen erstmal restriktiv starten. Sie sagen, wir erlauben vielleicht 2 Wochen Vacation, erstmal nur im Rahmen der EU, also so alles ein bisschen eingedämmt und unter erhöhter Kontrolle. Und viele Unternehmen dann nach der Pilotphase, weil sie merken, es kommt extrem gut an, eröffnen dann auch und sagen, lass uns das auf 1 Monat erweitern, Vacation pro Jahr und auch auf Länder außerhalb der EU. Das ist ein typisches Szenario, das wir häufig sehen.
Ja, das war's schon gewesen mit dem ersten Teil zum Thema Rechtssicherheit bei Vacation mit dem Daniel Dietrich. Ich hoffe, du hast schon einiges für dich mitnehmen können. Falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, unbedingt kommentieren oder bewerten. Das hilft mir natürlich, dass der Algorithmus die Folge noch viel mehr Leute ausspielt. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, unbedingt den Podcast abonnieren, weil nächste Woche geht es dann weiter mit dem Teil 2. Bis dahin, alles Gute und tschüss.